Hier ist Verlesen live aus Leipzig und unser rotes Sofa beherbergt jetzt ein Jürgen Seidel und eine Schülerin. Jürgen Seidel, geboren 1948 in Berlin, lebte 3 Jahre lang in Australien und Südostasien, bevor er Germanistik und Anglistik studierte und promovierte. Seit 1984 ist er freier Schriftsteller und seit 1988 als Lehrbeauftragter an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Für seine Publikationen erhielt er verschiedene Literaturpreise. Bis heute hat Jürgen Seidel 10 Bücher geschrieben. Sein jüngster Roman ist ein historischer Jugendroman. Am 22. Februar erschien im CBJ Random House Verlag und heißt Blumen für den Führer. Die Geschichte. Sommer 1936. Die 15-jährige Reni wird dazu auserwählt, Reichskanzler Hitler bei der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele pressewirksam einen Blumenstrauß zu überreichen. Reni ist überwältigt, verehrt sie Hitler doch glühend. Der Führer scheint ihr der Inbegriff alles Guten und Gerechten. Und nun soll sie, das Waisenkind, ihm von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Doch Reni ist gar kein Waisenkind, sondern die Tochter eines Grafen. Ihr Vater gehört zu den einflussreichsten Kreisen des aufstrebenden Naziregimes und ist fest entschlossen, seine hübsche blonde und blauäugige Tochter künftig vorteilhaft einzusetzen. Reni kann ihr Glück kaum fassen, bis ihr Vater ihr rigoros den Umgang mit den sogenannten Subjekten verbietet. Damit meint er zum Beispiel Jockel, den Jungen, in den sich Reni bis über beide Ohren verliebt hat. Verzweifelt versucht Reni zu leugnen, dass in ihrer Welt plötzlich nichts mehr so hoffnungsvoll ist, wie es schien.
Ja, erstmal vielen Dank an Sie, Herr Seidel, dass Sie heute sich dazu bereit erklärt haben, mit uns das Interview zu führen. Und unsere erste Frage bezieht sich noch auf das Fahnenleseprojekt. Und zwar, wie ist denn Ihre Einstellung zu diesem Projekt? Finden Sie es in Ordnung, dass Schüler Ihr Buch lesen, bevor es überhaupt auf dem Markt erschienen ist und auch Rezensionen darüber verfassen?
Also die sehr, sehr komplexe Arbeit an einem Buch ist ja für einen Außenstehenden erstmal vollkommen undurchsichtig. Ne? Irgendwann läuft man durch die Stadt und dann geht man in den Buchladen rein und dann liegt das fertige Projekt. Und in Wirklichkeit ist es bei sehr vielen Büchern, dass sie natürlich sehr, sehr viel früher begonnen haben. Gar nicht materiell so sehr, sondern beispielsweise auch als Idee. Und bei mir ist diese Idee, ich glaube, Mitte der 90er entstanden. Das heißt, was da liegt, hat eigentlich eine Geschichte, die fast 15 Jahre alt ist. Erstmal sozusagen mental und dann, und dann geht es aber los und wird Materie insofern, als ich überhaupt erstmal anfange zu schreiben und im Schreibprozess entwickle, was ich sagen will, was das Thema ist und mit dem Lektor, mit dem Verlag zusammen entwickle, wie das Produkt nachher aussehen soll. Und dann geht das natürlich weiter und nimmt bestimmte Stufen ein. Und eine dieser Stufen ist dann diese Fahnenkopie, die es gibt. Und das ist sozusagen eine Drucklegung, in die man noch quer reingreifen kann. Das habt ihr ja eben dargestellt. Und das ist schon eine schlaue Sache, wenn die Leser vielleicht mal die Gelegenheit haben, sowas mitzuerleben.
Ja, vielen Dank.
Ja, bevor wir mit unseren Fragen weiter auf das Buch selbst eingehen wollen, wäre es vielleicht ganz praktisch, unsere Zuschauer und unsere Zuhörer mal zu informieren, wie sie überhaupt zur Literatur gekommen sind. Ich habe zum Beispiel auf einem Videoporträt, das ja auch auf der Verlagsseite gezeigt wird, gesehen, dass Sie, bevor Sie Ihr Abitur gemacht haben und studiert haben, ja noch im Ausland waren, in Australien und ich glaube später auch in Asien und erst in Australien eigentlich wirklich zum Schreiben gekommen sind.
Ja, das ist richtig. Also das war damals eine richtige Auswanderung. Es gab damals noch Verträge zwischen den Staaten. Da konnte man für wenig Geld sich verpflichten, dort 2 Jahre zu arbeiten. Und dann konnte man sozusagen ungestraft auch wieder nach Hause. Und das kostete, glaube ich, 200 Mark, umgerechnet 100 Euro. Habe ich gedacht, für 100 Euro 2 Jahre Australien, ist kein schlechter Preis und habe das gemacht. Und als ich da war, hat mich sozusagen das Erlebnis selber inspiriert, mit dem Erfinden von Geschichten zu beginnen.
Ach so, also haben Sie dann selbst in Australien irgendwie mal angefangen, so ein bisschen zu schreiben und haben da Spaß dran gefunden und dann Ihren Lebenstraum sozusagen?
Ich glaube, den Lebenstraum habe ich danach erst gefunden, in dieser Entdeckung, was Schreiben bedeutet. Ich hatte mir das nicht so vorgenommen eigentlich. Ne? Aber das ist ja sehr exotisch, wenn man da rumläuft und dann kommen einem solche Ideen.
Ja. So, jetzt kommen wir zum Buch selber. Also das Buch Blumen für den Führer ist aus der Sicht der 15-jährigen Reni geschrieben. Welche Motive lassen sich im Buch Ihrer Meinung nach wiederfinden, beziehungsweise welche Motive haben Sie bewusst verwendet und warum haben Sie genau das Buch aus dieser Rolle geschrieben?
Ich habe mir überlegt, dass normalerweise solche sehr ernstzunehmenden Sachgeschichten, kann man ja schon fast sagen, für junge Leser, immer von einem sogenannten autorialen Erzähler begleitet werden, der dafür sorgt, dass der Jugendliche oder das Kind das richtig versteht, was da steht. Und mein Plan war gewesen, diese Position aufzugeben und das ganze Personal zu erzählen. Das heißt, der Erzähler, der ja auch in der dritten Person redet, sieht das, was er sagt, ganz streng durch die Augen der Figuren, von denen er spricht. Es ist fast wie eine Ich-Erzählung, nur dass man dauernd er liest oder sie.
Okay. In dem Videoportal, was Tobi schon angesprochen hat, sagen Sie auch, die Hauptpersonen Ihrer Bücher seien Substrate Ihrer selbst. Inwiefern trifft das genau auf Blumen für den Führer zu? Und können Sie vielleicht noch andere Beispiele dafür geben?
Ja, das ist aber ein Satz, den kann man sozusagen immer sagen, denn wenn was immer ich auch tue, kann ich ja nur aus mir selbst herausholen. Insofern wird das wirklich jeder Autor unterschreiben. Aber bei diesem Buch ist die Frage sehr berechtigt, denn es ist ja ein ganz kritischer Punkt. Ich habe ja damals nicht gelebt. Das war ja 1936. Allerdings ist meine Generation nun jemand, der diese Geschichte durch die Eltern erfahren hat. Und das ist eine Unmittelbarkeit, die schon dazu führen kann, dass man dann also die Idee haben kann, dass eine solche personale Perspektive Jugendlichen auch hilft, die Sache zu verstehen.
Wären Sie denn auch nochmal bereit, eine kleine Szene vorzulesen aus dem Buch, damit auch die Zuhörer nochmal einen Eindruck von dem Buch bekommen können?
Ja, natürlich, ganz gerne. Der Saal war voll und Reni war der Mittelpunkt. Die Erzieherinnen hatten unter den Fenstern Platz genommen. Der Vater, Frau Misera, und der Offizier aus Berlin, der Reni vor 2 Tagen den Blumenstrauß gegeben hatte, saßen vorne an den 2 Tischen, die von Herrn Kiank mit Fahnen dekoriert worden waren. Rot-weiße Tücher bedeckten die Tische und hingen vorne bis auf den Boden herunter. Auf der Fensterseite stand ein Blumenkübel mit dicht gewachsener Wegwarte und blauen und roten Astern. Davor lehnte, leicht nach hinten gekippt, das große Bild des Führers aus Frau Miseras Zimmer. Reni fühlte sich nicht wohl. Es war nicht schlimm, aber es war eine lästige Unruhe im Bauch, beim Atmen, und ihre Hände zitterten leicht. Die vielen fremden Blicke brannten. Sie machte es nicht, so furchtbar wichtig zu sein. Frau Misera stand auf und klatschte in ihrer üblichen Manier in die Hände. Es wurde sofort still. Reni konnte ihren Herzschlag hören. Guten Morgen, Frau Misera blickte streng. Nachdem Reni nun gestern Abend aus Berlin zurückgekehrt ist und sich ein bisschen ausgeruht hat, habe ich mich entschlossen, das von ihr in Berlin Erlebte für uns alle noch einmal angemessen zu würdigen. Ich möchte zum Anlass dieser kleinen Feier auch Herrn Hauptsturmführer Fernau begrüßen, der extra aus Berlin mit hergekommen ist und unserer Kameradin Reni bei der Begegnung mit dem Führer beigestanden hat. Sie nickte dem Offizier zu, der ihren Blick freundlich erwiderte. Liebe Kameradinnen, fuhr die Leiterin fort, der Herr Graf hat uns ja bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass Renis außerordentliches Erlebnis von weit größerer Tragweite ist, als die bloße Geste des Blumengeschenks an unseren Führer vermuten lässt. Der Führer hat vor, unser Haus endlich in die Bewegung einzubinden, für die wir alle bereit sind, unser Bestes zu geben. Sie machte eine Pause. Ihr Blick streifte durch den Raum und zu den Fenstern. Reni wollte gerne mithelfen und ihr Bestes geben. Sie war von Herzen bereit, nur nicht im Moment, nicht gerade hier, jetzt in Ulmengrund. Ich bin selber sehr gespannt, was uns Reni jetzt berichten wird, sagte Frau Misera. Reni lächelte verlegen und stand auf. Bitte, möchtest du? Sie wollte nicht, aber sie nickte trotzdem. weil sie wusste, dass es von nun an Pflichten für sie gab, leichte ebenso wie schwere. Ich erwarte natürlich, rief die Leiterin über die Mädel hinweg, dass bei niemandem Gefühle wie Neid oder Missgunst aufkommen. So etwas gehört sich nicht. Redi holte Luft. Ihre Hände waren schwer, in ihrer Brust rumorte es. Sie öffnete den Mund und wollte etwas sagen, aber die Zunge war zu groß. Sie hatte kaum mehr Platz. Sie schluckte. Der Dr. Schweitzer fiel ihr ein und wie schwer es ihm gefallen war, sich zu Beginn im Urwald zu behaupten. Sie dachte an die Hitze, an den Dauerregen, an das bangelnde Wellblech, an die Negerbuben. Im selben Augenblick brach Beifall los. Die Erzieherinnen klatschten und ebenso der Vater, der Herr Haumstumpfhüber und die Leiterin, die Mädel sowieso. Alle klatschten, als hätte Reni einen olympischen Wettstreit gewonnen. Dabei hatte sie nur einen hübschen festen Strauß von blauer Wegwarte und Astern in der Hand gehalten, weiter nichts. Sie wurde rot, sie loderte, die Hitze kroch aus jeder Pore. Die Erinnerung stieg in ihr hoch. Sie sah sich auf dem großen Stadionsbalkon, sah, wie Herr Fernau mit den Blumen auf sie zukam. Des Führers Lieblingsblumen, sagte er. Sie fühlte wieder das Gewicht des Straußes. Es lag wie Blei in ihrer Hand, vor Angst. Sie fühlte seine Hand an ihrer Schulter, die sie nach vorne schob, quer durch die Menschenmenge, in der sich vor ihr eine Schneise bildete, die plötzlich breiter wurde, offen. Der Führer stand am Mikrofon und redete, erhob die Hände. Der Klang zerbrach in hartes Krachen, das aus der Ferne und aus allen Richtungen wie Husten aus den Wolken fiel. Sie sah das Menschenmeer, hörte dessen tausendfaches Raunen und Rauschen, und als der Führer schwieg und dann die Stille in dem Stadion, die sie beinahe verschlungen hätte und ihr die eigene Stimme nahm.
Vielen Dank. Wir haben jetzt auch leider keine Sendezeit mehr sozusagen. Unsere Interviewzeit ist schon zu Ende. Aber vielen Dank, dass Sie das Interview mit uns geführt haben. Und natürlich danken wir auch ganz herzlich den CBJ-Verlag, der uns die Möglichkeit gegeben hat, hierher nach Leipzig zu kommen und dieses Interview mit Ihnen zu führen. Also vielen Dank.
Ich danke auch. Danke.
Das war Jürgen Seidel mit seinem Roman Blumen für den Führer und Finje Tobias und Nils im Gespräch. Das Buch ist erschienen im CBJ Rennenhaus Verlag und ist 432 Seiten dick und kostet 16,95 €.